über das Thema, wer zahlt denn was, wenn ich eine medizinische Behandlung brauche. Unser Gast heute ist der Tobias Müller. Er ist Professor am Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an der Berner Fachhochschule. Herzlich willkommen, Tobias.
Ja, guten Abend, Thomas. Freut mich, bei dir zu sein.
Ja, also, wie betrifft dich denn persönlich die Frage von der Aufteilung von der Kosten, wo wir darüber abstimmen?
Ja, die betrifft mich eigentlich ziemlich direkt in meiner Forschungstätigkeit, aber eben auch, weil ich an den gesundheitspolitischen Debatten interessiert bin und mir eigentlich immer wieder die Frage stelle, ja, die Reformen, die wir im System machen, wie beeinflussen die denn überhaupt die immer grösser werdenden Kosten im System?
Und das würde ja zur Frage führen, hat denn das, wo wir jetzt darüber abstimmen, überhaupt einen Einfluss auf die Kosten?
Wow, du fährst gerade gross an. Also das ist gerade wahrscheinlich etwa die komplizierteste Frage von allen, wenn man sich die Vorlage anschaut, EFAS. Weil EFAS, würde ich sagen, ist eine sehr komplizierte Abstimmung. Weil es stecken da verschiedene Sachen drin. Und im Wesentlichen, vielleicht in einem Satz, geht es ja darum, dass man jetzt einheitlich den ambulanten, den stationären in den Pflegebereich finanzieren. Also dass der staatliche Anteil und der Anteil von der Krankenkasse jetzt gleich soll werden. Das ist eben anders im Status quo.
Und kannst du sagen, weil der Status quo, also wo zum Teil Kantone mehr zahlen oder gar nichts, oder zum Teil Krankenkassen vor allem nichts zahlen und Kantone alles, wie ist denn das so gekommen, dass wir den komischen Status quo haben, sage ich jetzt?
Ja, das ist sicher historisch gewachsen, wie eigentlich halt so vieles im Gesundheitswesen, oder? Also wir setzen es im Gesundheitswesen ja in der Schweiz sehr stark auf den Föderalismus. Und dann ist natürlich die Frage in den 90er Jahren, ja, wie machen wir das jetzt, wenn wir die Grundversicherung für alle haben im System? Wer übernimmt die ambulanten Kosten? Also wenn man beim Arzt vorbeigeht, beim Hausarzt oder beim Spezialist, aber eben nicht über Nacht bleibt oder einem Spital im Notfall. Und wer zahlt eben für die Spitalrechnung? Und die Schweizer Lösung bisher war ja so gewesen, dass wir gesagt haben, im ambulanten Bereich zahlt die Krankenkasse, Grundversicherung alles 100%. Und bei der stationären Leistung, also wenn wir mindestens über Nacht bleiben im Spital, dann haben wir eben den Schlüssel von etwa 45% von der Kasse und 55% von den Kantonen. Minimal.
Und das Problem, das jetzt entsteht, ist folgendes. Was gibt es jetzt für ein Problem, dass man das ändern muss?
Ja, es gibt halt da schon seit fast 10 Jahren die Bemühungen auf der politischen Seite, dass man sagt, ja, weil eben die Anteile nicht gleich sind zwischen Kantonen und der Grundversicherung, gibt es da Anreizverzerrungen. Oder dass zum Beispiel, das ist eines der Hauptargumente vom Ja-Komitee, dass sie sagen, ja, Kassen haben einen enormen Anreiz, dass Patienten stationär behandelt werden, weil sie dort zahlen sie ja nur 45% und der Kanton muss dort kräftiger mitzahlen. Oder? Mhm. Wohingegen im ambulanten Bereich zahlen sie alles.
Ja.
Und quasi, wenn man das einheitlich finanzieren würde, wäre der Anreiz nicht mehr rum oder im System, weil beide zahlen dann einen fixen Anteil.
Und wenn man das jetzt über von der höheren Flughöhe anschaut, wo du drinnen bist, sind die Anreizverzerrungen wesentlich und sind die tatsächlich vorhanden oder ist das eher etwas, wo man, sag jetzt mal, einfach diskutiert?
Ja, ich bin da sehr, sehr kritisch. Also wir können ja nachher noch darüber reden, wie ich gestimmt habe, aber ich glaube, gerade die Anreizwirkungen, die man jetzt dem EFAS zuschreibt, die werden massiv überzeichnet.
Also, kannst du ein paar Gründe geben, wieso was das so ist?
Genau, also ich habe mir eigentlich da folgende Überlegung gemacht und das ist notabene im Fall im Ständerat vor etwa 10 Jahren, noch nicht ganz 10 Jahren, auch schon gemacht worden und auch von der GDK, also von den kantonalen Gesundheitsdirektionen, dass man gesagt hat, ja, es stimmt zwar, dass man vielleicht, sagen wir, man hätte eine einheitliche Finanzierung und der Kanton würde eben auch bei den ambulanten Kosten mitzahlen, dass quasi, oder das ist einheitlich dann finanziert, aber wenn du dir überlegst, wer entscheidet überhaupt am Schluss, wo du behandelt wirst im System, also wenn du jetzt ein Patient bist, du gehst zum Hausarzt, wer entscheidet nachher, ob du zum Spezialist gehst oder ins Spital, das ist ja nachher meistens der Leistungserbringer. Das ist eigentlich auf die Entscheidung, wo du landest, haben eigentlich Kassen oder Kantone sehr wenig Einfluss. Darum ist es für mich auch ein bisschen fraglich, warum jetzt tatsächlich, dass sie halt nachher einfach gleich zahlen, das sollte in Zukunft stark beeinflussen.
Hätte das auch, etwas, was wir ja meistens gespürt, ist einfach Krankenkassenprämie. ist denn auch das Prämiensystem vielleicht irgendwo ein Grund, wieso wir, wie soll ich sagen, wie wir unsere Gesundheitsversorgung wahrnehmen?
Also definitiv, oder? Ich glaube, wir haben ja jetzt über die letzten 20, fast gleich eben 30 Jahre, seit wir die Grundversicherung haben in der Schweiz, ja, ich jedes Jahr ein Prämienwachstum gehabt. Und das spüren wir in unserem Haushaltseinkommen oder in unserem Budget. Weil wir geben einfach immer einen grösseren Teil von unserem Einkommen aus für die Grundversicherung, oder? Und das führt natürlich zu Druck im System, weil man fragt sich so ein bisschen, hey, ist das ein Fass ohne Boden? Geht das immer so weiter? Und darum ist ja auch unter anderem EFAS aufgelöst worden, dass man sagt, ja, das wäre eben in allen Fällen eine Lösung, dass man dort ein bisschen Druck rausnehmen aus dem Prämienwachstum.
Und stimmt das?
Ja, jetzt kommt gleich die Hauptfrage. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das mal so ein bisschen offen legt. Es kommt darauf an, wie sich die einzelnen Komponenten von der Kosten in der Grundversicherung entwickeln. Und dort muss man einfach mal schauen, wenn wir jetzt sagen, die letzten 10 Jahre, und wir schauen, für was gibt die Grundversicherung am meisten Geld aus. Und dann sehen wir einfach, dass die ambulanten Kosten, das ist nicht erstaunlich, weil wir dort 100% zahlen, die machen fast 65% aus fallenden Ausgaben. Also dort sind alle Arztkosten, die wir haben, wenn wir beim Spezialist sind, bei einem Grundversorger sind, das sind alle Medikamentenkosten, jedes Labor, alles, was ambulant gemacht wird. Also das ist mit Abstand der grösste Block. Und jetzt können wir eigentlich mal nur schon von dort her argumentieren und können sagen, ja gut, wenn jetzt in Zukunft Kantone fast ein Viertel mitzahlen, dann würde das ja Druck aus dem System rausnehmen. Mhm. Das macht Sinn, oder? Wenn wir zahlen plötzlich weniger, neu wird auch Steuergeld für das Geld, für die ambulanten Kosten aufgewendet. Wir haben aber noch die anderen zwei Teile, oder? Und dort müssen wir uns auch überlegen, wie die sich entwickeln. Weil im stationären Bereich zahlen wir ja momentan nur 45% und in Zukunft wird das ein bisschen mehr als 3/4. Das heisst, das gibt dann hingegen wieder mehr Druck auf Prämien, oder? Weil Kassen werden in Zukunft dann mehr mitzahlen. Und das Gleiche gilt bei den Pflegekosten. Momentan übernimmt die Restfinanzierung in der Pflege, vor allem eben Kanton, und das ist momentan 55% auch oder ein bisschen mehr. Und in Zukunft werden die Kassen dort noch mehr müssen zahlen. Also das heisst, es gibt wieder zwei Effekte, oder? Du kannst sagen, die ambulanten Kosten wird der Kanton mehr zahlen, das wird eher Prämiendruck rausnehmen. Bei den anderen beiden Komponenten, stationären Pflegekosten, ist es umgekehrt. Dort wird eben die Grundversicherung mehr zahlen und das macht den Prämiendruck. Und das heisst, wir müssen uns darüber unterhalten, was ist jetzt grösser, oder?
Das heisst, man müsste sich, wie gross ist denn der Anteil zwischen den ambulanten, stationären und Pflegekosten gesamthaft im Gesundheitswesen? Das spielt ja dann auch eine Rolle, oder?
Genau. Also in der Grundversicherung ist es so, eben die 65% ist ambulant. Also 65% von unserem Prämiengeld wird ausgegeben für ambulante Leistungen. Und dann haben wir noch etwa, was sind das, 20% stationär. Und dann die restlichen, was noch übrig bleibt, ist die Pflegekosten. Also Pflege ist mit Abstand das kleinste, die kleinste Position. Und eben, je nachdem, wie wir Annahmen treffen, wie entwickeln sich die drei Komponenten, haben wir natürlich ein anderes Ergebnis, ob wir einfach sollen Ja stimmen oder Nein aus Prämiensicht.
Gibt es da Szenarien, wie sich das entwickelt? Also mir ist einfach bewusst, dass wir tendenziell eine alternde Gesellschaft sind und das normalerweise höhere Kosten bringt. Aber wie stark spielt das eine Rolle?
Ja, das ist eine super Frage, weil das ist natürlich eigentlich eine von den Standardantworten, die man in den gesundheitspolitischen Debatten auch gehört, oder? Dass quasi der demografische Wandel, wir sind immer mehr ältere Leute in der Gesellschaft und mit dem Alter kommt halt auch der Pflegebedarf und generell der medizinische Bedarf, weil halt mehr chronische Erkrankungen auftreten. Jetzt gibt es aber verschiedene Untersuchungen, die eigentlich zeigen, dass in den letzten 10 Jahren die Kosten in allen Alterskategorien etwa gleich angestiegen sind. Und das heisst ja eigentlich, dass die Überalterung alleine kann nicht erklären, warum unsere Gesundheitskosten so stark ansteigen. Also das ist eher ein bisschen ein Effekt, wo überschätzt wird im jetzigen System.
Das heisst, es gibt andere Faktoren, die da fast so eine wichtige, wenn nicht eine wichtigere Rolle spielen.
Also ganz klar. Also ich würde sagen, immer noch der wichtigste Treiber für unsere Gesundheitskosten, jetzt unabhängig auch von den Grundversorgungskosten, ist der medizinische Fortschritt. Oder? Also wir sagen ja in unserem System, alle sind versichert in der Grundversicherung und unser Leistungskatalog wird eigentlich von Jahr zu Jahr vom BAG ausgeweitet. Eben genau, weil wir besser geworden sind, zum Beispiel in der Behandlung von Krebspatienten. Oder? Also vor 30 Jahren hast du nur eine Chemo machen und Bestrahlung. Heute ist es eine ganze Serie von unterschiedlichen Sachen, die man zusätzlich machen kann. Das sind Medis-Syndrome, wir haben Immuntherapie, Gentherapie, all das. Oder? Und die neuen Therapien und Medis, die sind natürlich sehr, sehr teuer. Und wir zahlen die natürlich über unsere Grundversicherung. Das ist sicher positiv. Oder? Also ich glaube, der Teil, dort würde niemand welche Kosten sparen.
Aber die Frage ist unter Umständen, welche Anreize als da sind und welche Kosten als dann gerechtfertigt sind und welche weniger. Gibt es da Hinweis darauf?
Ja, du triffst eigentlich dort wirklich den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, ein Problem, und das hast du eingangs ja schon gesagt, ist natürlich, dass in unserem System eigentlich höchst grössere Mengen werden eigentlich finanziell belohnt. Also will heissen, wenn ich als Leistungserbringer mehr mache, gerade im ambulanten Bereich, kann ich ja jede zusätzliche Leistung einfach abrechnen. Das ist die Einzelleistungsvergütung, nennt man das. Und das belohnt ja eigentlich, dass du eigentlich immer mehr machst, allenfalls eben auch als nötig. Und gerade für die Schweiz gibt es sehr viel Evidenz, und das machen wir auch in der eigenen Forschung bei uns, an der BFH, dass eben sehr viel in vielen Bereichen überversorgt wird. Also dass auch medizinische Leistungen erbracht werden, die sehr einen fragwürdigen Nutzen haben für Patienten.
Aber ich sage jetzt mal, was soll ich das sagen? Das heisst ja für mich als Patient, ich muss vorsichtig sein, was mir der Doktor oder die Ärztin empfiehlt. Oder ist das eine Frage, die die Ausbildung von der sogenannten Leistungserbringer betrifft? Wo kann man da ansetzen?
Ja, das trifft eigentlich den Kern wirklich auch. Also die Grundfrage trifft es eigentlich im Kern. Nämlich, ich glaube, das eine ist schon das, ein Teil davon ist, dass gewisse Leistungserbringer vielleicht das auch nicht besser wissen, dass Ärztinnen und Ärzte kennen vielleicht die neuesten klinischen Richtlinien nicht, oder wenn man zum Beispiel chronisch kranke Patienten behandelt und durch das zu viel machen, also zu viel testet. Aber das andere, ist sicher in unserem System, sind die finanziellen Anreize. Also, dass man eigentlich dort müsste ansetzen, wenn man würde wollen, medizinische Behandlungen verändern. Also man sagt, zum Beispiel, wie du gesagt hast, eingangs, man könnte ja sagen, anstatt dass man einfach die Menge an Leistungen vergütet, dass man auch sagt, wir müssen auch Qualität vergüten. Oder dass man sagt, wir gehen über Fixlöhne. Oder da hat man keinen Anreiz, zu viel machen. Und solche Modelle gibt es im Ausland, die funktionieren eigentlich sehr, sehr gut.
Das würde aber Selbstverständnis oder die Bedeutung von Medizinalberufen je nachdem auch verändern. Sehe ich das richtig?
Ja, ich würde sagen, das würde sie sogar eher aufwerten, oder? Also, ich würde einfach sagen, momentan in unserem System hat man ein starkes Lohngefälle zwischen den Ärztinnen und Ärzten und der Gesundheitsfachperson, also von Pflegenden über Physios zu Ernährungsberater und so weiter. Und eigentlich könnte man sagen, ja, wir müssen einfach die Löhne richtig setzen. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Was ist denn ein richtiger und gerechter Lohn, auch ethisch, oder? Aber ich meine, eben andere Systeme machen das auch so und sagen dann eigentlich im Prinzip, ja, wir machen anständige Löhne, aber die Leistungserbringer müssen nicht mehr versuchen, über eben Mengenausdehnungen ihr Einkommen aufzubessern. Das ist natürlich eine andere Strategie, als was wir momentan haben im System.
Jetzt läuft ja ökonomisches Denken häufig entweder über Anreiz oder über Wettbewerb. Frage, also darum haben wir ja auch verschiedene Kassen, darum gibt es die verschiedenen Sachen. Wie sieht denn das etwas aus einer marktökonomischen Sicht aus, wenn jetzt das kommt mit fixen Löhnen? Beißt sich das oder ergänzt sich das? Wie schaust du das an?
Nein, ich würde sagen, also da gibt es einfach schon relativ alte Forschung dazu. Wie sollte man optimalerweise Leistungserbringer vergüten? Das ist eigentlich die Frage. Oder wie soll man die Anreize setzen, damit sie, ich meine, das ist ja eigentlich die Grundfrage, was wollen wir erzielen mit unserem Gesundheitswesen? Wir wollen doch eigentlich, dass das Prämiengeld, das wir einnehmen, die etwa 40 Milliarden, dass die dort eingesetzt werden im System, wo sie vor allem Gesundheit generieren. Und nicht, dass sie eingesetzt werden, dass bestimmte Leistungserbringer ihr Einkommen auch verbessern. Und mit fixen Löhnen hast du natürlich eine andere Anreizwirkung, weil du kannst dir überlegen, du bist Arzt, auch im ambulanten Bereich, in der Privatpraxis, du hast einen fixen Lohn und der ist anständig. Und dann musst du dir nicht mehr überlegen, hey, soll ich jetzt noch einen extra Test abrechnen, damit ich mehr verdiene, sondern dann sagst du dir eigentlich, hey, ich mache eigentlich nur noch das, was nötig ist. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn du sagst, hey, ich konkurriere noch um die Patienten und ich muss auch schauen, dass ich zum Beispiel die neuesten Technologien in meiner Praxis, alle haben ein Röntgengerät, die Spitäler haben ein MRI und so weiter, oder? Und das führt eigentlich der Wettbewerb eher zu so einem Wettrüsten, der sogar kontraproduktiv sein kann.
Und wie weit besteht die Gefahr, wenn jetzt alle Ärztinnen und Ärzte das Gleiche verdienen, dass sie sagen, ja, ich streng mich nicht mehr an, ich komme ja einfach meinen Lohn über? Das ist ja ein Argument, das mit der wirtschaftlichen Diskussion auch bei dir gehört.
Genau, das ist eigentlich so ein Grundkritik natürlich am Sozialismus, oder? Das ist eigentlich die, oder? Die ganz, ganz grundlegende Kritik, dass die Anreize, also die Lohnhöhe, eigentlich auch die Qualität vom Leistungserbringer oder Produktivität abbilden. Also quasi die Besten sollten eigentlich mehr verdienen, als die, die sich weniger anstrengen oder schlechter sind. Aber ich meine, das ist ja nur schon in unserem System heute gar nicht möglich. Obwohl wir eigentlich den Wettbewerb haben zwischen den Erbringern. Zum einen mal, weil Tarif in unserem System, also die Preise, die ja die Leistungserbringer kriegen, die sind also quasi bundesweit festgelegt über den TARMED oder neu den TARDOC. Das heisst, dort einen Preiswettbewerb gibt es gar nicht. Und das andere Problem ist natürlich in unserem System, dass du eigentlich als Patientin, Patient gar nicht die nötige Information hast, wer es sind überhaupt die guten Erbringer, wer es die schlechten. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, wer jetzt in meinem Heimkanton Zug der beste Hausarzt ist. Es gibt da gar keine Information dazu, das ist intransparent. Und darum findet der Wettbewerb gar nicht statt im jetzigen System.
Das heisst, man müsste entweder das Anreizdenken komplett frisch aufbauen oder neue Gerechtigkeitsprinzipien einführen.
Ja, also ich meine, ich würde sagen, oder eben, wir können sagen, mit mehr Transparenz wäre der Wettbewerb, wenn man so will, marktlich organisieren, erst überhaupt möglich. Und dann könnte man vielleicht sagen, ja gut, dann soll auch vielleicht einer mehr verdienen, der nachweislich besser ist. Also wenn er zum Beispiel klinisch nachweislich könnte seine Patienten besser behandeln. Das wäre es ja auch fair, oder? Könnte man sich sagen, ja, wenn der mehr von unserem Prämiengeld bekommt aus der Grundversicherung, dann ist das ja auch nicht per se unfair, oder? Die Frage ist natürlich, kann man das gut messen, oder? Kann man wirklich sagen, wer besser ist? Es gibt Ansätze. Also, wir haben auch eigene Forschung, wir haben das im Spitalbereich gemacht und es gibt eigentlich sehr zuverlässige Möglichkeiten, wie man zumindest ein gewisses Ranking kann machen zwischen Spitälern. Und es gibt übrigens massive Unterschiede, das ist noch einmal, vielleicht einmal zu sagen.
Das, weil das hat ja auf mich als Patient oder möglicher Patient relativ eine grosse Auswirkung, wenn ich weiss, aha, in meiner Gegend gibt es wenig gute Qualität oder ist die Qualität nicht ganz so gut, aber jetzt in der Ostschweiz ist sie viel besser. Wie geht man mit solchen Differenzen denn um, angesichts von knappen Ressourcen bei den Menschen, die arbeiten im Gesundheitswesen zum Beispiel?
Ja, das ist natürlich das Problem. Ich glaube, wir müssten wissen sagen, wir müssten vielleicht zweistufig vorgehen. Im ersten Schritt müsste ich sagen, die Transparenz müssten wir wirklich herstellen. Wir müssten es ja auch robust zeigen, dass es wirklich Unterschied gibt, oder? Das heisst, wir müssen dort sehr sauber sein. Und das Zweite ist die Frage genau, ja, was passiert mit den eher schlechteren Erbringern im System, gerade wenn die in deiner Region sind? Und ich glaube, da müssen wir einfach sehr gezielte Politikmaßnahmen machen, dass man halt die Schlechteren besser macht, oder? Also ich meine, dass man vielleicht eine Weiterbildung schafft, oder dass man auch sagt, ich meine, ein anderer ökonomischer Ansatz wäre, dass man sagt, ja, wir incentiviert halt auch gewisse medizinische Leistungen, die nachweislich mehr Wirkung zeigen als andere, oder? Also, es gibt ein ganz einfaches Beispiel, dass du sagst, in unserem System sind Originalpräparate immer noch, also vom Medikament sehr, sehr stark verschrieben. Und ein wichtiger Grund dafür ist, dass man eben immer noch mehr verdient oder bisher verdient hat an denen, am Margen, als jetzt Generika. Und du könntest ja in Zukunft sagen, hey, nein, also, es gibt keinen Zusatzprofit für dich, wenn du das Original verschreibst, sondern nur eigentlich beim Generika, oder? Dann kannst du auch so das Verhalten steuern. Also, da gibt es unterschiedliche Ansätze wahrscheinlich, wenn man die schlechteren besser macht.
Aber im Moment gibt es ja Krankenkassen, die verschiedene Modelle anbieten, wo ich denke, manchmal das Gefühl habe, es möglicher kommt, dass das im Hintergrund mitspielt. Die Rolle der Krankenkasse ist ja auch bei dieser Abstimmungsfrage immer wieder so ein bisschen, wird immer wieder angetönt. Was für eine Rolle spielt die Krankenkasse in dem Gesundheitssystem?
Ja, verschiedentliche Rollen. Also wir haben ja zum einen, sie haben wieder den gesetzlichen Auftrag. Sie sind eigentlich zuständig, dass im KVG, also im Krankenversicherungsgesetz, heisst es eben seit 96, eigentlich dürften nur Leistungen vergütet werden von der Kasse, die wirksam sind, also sie nützen medizinisch etwas, sie sind zweckmässig, sie haben ein übermässiges Risiko und sie sind wirtschaftlich. Das ist eigentlich der Teil, den sie müssen überprüfen. Und wirtschaftlich heisst, sie müssen eigentlich schauen, dass eben die Ressourcen, die wir da haben, über Prämien einzahlt, dass sie dort eingesetzt werden, mit dem wenigsten Verschwendung. Also, dass man quasi sagt, wenn es ein Generikum gibt und das Original, dann müsste eigentlich die Kasse nur das Generikum zahlen. Das wäre wirtschaftlich, oder? Mhm. Also das ist eine Rolle, die sie eigentlich wahrnehmen. Und das machen sie mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das heisst, sie schauen ein bisschen im System, was sind Ärztinnen und Ärzte mit quasi auffällig hohen Kosten. Also die Sonntagswiss in unserem System schaut ja an, es gibt solche Ärzte, und die kommen dann allenfalls einen bösen Brief über.
Weil es gibt ja häufig aufgrund von diesen Zahlen, auch jetzt gerade wieder, weil der Wechsel von Krankenkassen ansteht bis Ende November und die Unterschiede zum Teil riesig gross sind, gibt es ja nicht zuletzt auch einiges an Misstrauen, dass die Krankenkassen wirklich zum Wohl von uns Patientinnen und Patienten funktionieren. Gibt es da Möglichkeiten, das zu korrigieren? Ist das so schlimm, wenn wir das wahrnehmen? Wie schaust du das an? Jetzt über EFAS raus natürlich als Thema.
Ja, ich verstehe. Nein, ich glaube, Kassen haben ja dann eher einen schlechten Ruf. Das spielst du auch ein bisschen an unserem System. Natürlich auch, weil man immer wieder von Fällen liest, wo halt, also wo quasi Kosten gesprochen worden sind. Oder also irgendwie ein schwer kranker Patient möchte vielleicht eine neue Krebstherapie, die man noch nicht zugelassen ist in der Schweiz. Oder Off-Label-Use wäre und dann sagt den Kassen allenfalls, nein, das zahlen wir nicht. Oder das schlägt natürlich recht grosse Wellen in unserem System. Ich würde aber sagen, mir tut der Kassen ein bisschen unrecht, weil Kassen sind in der Regel ja sehr, sehr, sehr grosszügig. Also in den wenigsten Fällen wird eine Rechnung zurückgeschickt an den Patienten und das heisst, hey, du musst jetzt selber zahlen. Also da weiss ich aus eigener Forschung von Kollegen auch, dass eigentlich Kassen sehr, sehr durchlässig sind in dem. Also die machen zwar eine Rechnungsprüfung, aber die ist jetzt nicht so streng, wie man sich das vorstellt oder wie es manchmal dargestellt wird.
Aber das ist ja die schwierige Frage, ist ja, wo gibt es Verbesserungen im System, wo jetzt weit über EFAS rausgehen, wo uns würden helfen, die Kosten, die wahrscheinlich so oder so werden steigen, so wenn ich dich verstehe, aber das vielleicht auch noch anders steuern. Gibt es noch andere Hebel, die man könnte ansetzen?
Ja, für mich ist es eigentlich wirklich so ein bisschen auf der Anbieterseite zu suchen. Weil die Schweiz, das kann man einfach, muss man mal gesagt haben, das finde ich wichtig. Die Schweiz setzt ja, wie fast kein anderes Land auf der Welt, enorm stark auf die Kostenbeteiligungen. Also wir zahlen all die Franchisen und den Selbstbehalt darüber aus bis 700 Franken. Und es gibt eigentlich kein Land, wo von der gesamten Gesundheitskosten der Bevölkerung so einen hohen Betrag aus eigener Tasche muss zahlen. Eben weil wir das System so aufgebaut haben. Und in dem Bereich noch mehr zu machen, wie jetzt der Bundesrat sagt, dass die Mindestfranchisen von 300 auf 500 gehen sollen, ich glaube, das ist Quatsch, das ist nicht zielführend, das führt nicht zu tieferen Kosten. Darum würde ich sagen, man muss auf der anderen Seite schauen, bei den Anbietern. Und dort ist für mich eigentlich klar, neben dieser Anreizgeschichte, die wir gesagt haben, man müsste sich vielleicht mal wirklich grundsätzlich überlegen, wie soll man Leistungserbringer zahlen. Und Pauschalen sind da deutlich besser oder fixe Gehälter. Das andere ist natürlich, dass wir durch den Föderalismus, ich glaube, dort muss man schon sagen, der führt halt zum Teil schon dazu, dass sehr ungünstige Strukturen in unserem System halt zementiert werden, dass man halt an dieser ja, 280 Spitäler starken Spitallandschaft in der Schweiz festhalten, dass man sich weniger schaut, oder wie könnte man vielleicht auf nationaler Ebene planen. Ich glaube, das würde gar nicht netto dazu führen, dass viele Stellen wird verloren gehen, vielleicht gar im Gegenteil. Sondern wir müssen einfach die Standorte ein bisschen anders planen. Also ich glaube, der Föderalismus hilft in dem Fall jetzt nicht wirklich, dass wir das System besser machen. Ich meine auch besser wirklich für den Patienten.
Und wie schätzt ich die Hoffnungen ein, dass wir dort einen grossen Schritt machen oder dass wir dort weiterkommen?
Ich glaube, dort muss man pessimistisch sein. Also, wir haben nicht gesehen, ja, wenn wir zu EFAS zurückkommen, ja nur schon bei der EFAS-Abstimmung, dass man sagt, hey, bis zu einem gewissen Grad ist gerade im Pflegebereich, also bei den Pflegekosten, dass eine Entmachtung von den Kantonen. Und die Kantone zahlen dann einfach mit, aber die haben weniger Wettsprache und das führt schon zu massiven Widerstand. Und wenn man jetzt auch noch würde sagen, hey, wir retten in die Spitalplanung rein, oder? Das ist ja eigentlich eine der grossen Hoheiten, die Kantone haben im heutigen System. Ich glaube, das hat einfach keine Chance, oder? Ja. Trotz 90 Milliarden, oder wie du sagst, gleich 100 Milliarden, das ist ja etwa das Tempo, das wir gehen. Wir haben etwa alle 5 Jahre, kommen etwa 10 Milliarden mehr dazu im ganzen System. Und die Struktur, die wir halt haben in diesem System, mit diesen vielen Spitälern, mit dieser sehr, sehr ausgebauten Infrastruktur in den Spitälern, also überall stehen MRIs oder viele MRIs, wir sind sehr gut ausgerüstet. Dort lässt sich, glaube ich, nicht viel machen, einfach weil unser politisches System das auch nicht zulässt. Ja. Und Bei den Keltern, du, ich glaube, das ist auch schwierig. Ich glaube, es war ja nur schon ein riesen Kampf gewesen, dort, den Tardog jetzt mal durchzuboxen. Und der ändert eigentlich den Grundanreiz nicht so viel.
Im Zusammenhang mit Krankenkasse, einfach weil es ja auch im Zusammenhang mit Kostensteigerung jeweils ein Thema ist. Welche Chance oder welchen Einfluss hat denn zum Beispiel eine Einheitskasse für die Grundversicherung? Das wird ja immer auch wieder in diesen Kostendiskussionen aufgeworfen.
Ja, also ich meine, man kann sich ein bisschen überlegen, was wäre der Effekt, wenn wir jetzt würden weggehen von denen, es sind etwa noch 39 Kassen in unserem System, zu einer, oder? Und dann wäre quasi der Staat, wäre die Einheitskasse, wie das auch die skandinavischen Länder kennen oder England. Und ich meine, auf einer Seite würde man sicher Kosten einsparen, weil man könnte sagen, ja, wir hätten nicht mehr 39 CEOs, wir müssten auch nicht mehr Werbung betreiben, oder? Weil momentan kämpfen ja Kassen um Kunden mit Werbung. Das müsste ja eine Einheitskasse nicht, weil alle sind dort automatisch eingeschrieben. Und du hättest allenfalls eben auch ein bisschen schlankere Strukturen, das könntest du so aufbauen. Die Frage ist natürlich, und das ist das Argument, ja, wieso man am jetzigen System noch festhält. Man glaubt natürlich, dass der Wettbewerb zwischen den Kassen auch Effizienzvorteil bringt. Also, dass eben nicht nur die Werbung, das wäre natürlich ineffizient, aber dass so Kassen natürlich auch bessere Angebote machen. Und ich glaube, ja, ein Bereich, wo das stattfindet, ist so ein bisschen eben, wir nennen das Disease Management. Disease Management heisst einfach, wenn du chronisch krank bist, dass dir Kassen eben auch Hilfe an die Hand gibt, wie sollst du durch das System navigieren? Also wenn du Krebs hast, ja, welche Spezialisten sollst du sehen? Welche Art von Therapie soll man eben allenfalls wenn einschalten? Sollst du vielleicht noch einen Psychotherapeut herbeiziehen? Und, oder? Das sind dann verschiedene Aspekte. Und der Wettbewerb kann helfen, dass die Modelle besser werden, oder? Weil eine Kasse, die besseres Disease Management hat, die zieht vielleicht auch mehr Kunden an, oder?
Ja.
Und die Frage ist natürlich, ob eine Einheitskasse immer noch solche Anreize hat, solche Angebote stetig weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich die einzige Frage. Ich glaube, es wäre möglich, aber eben, dann müsste man halt wieder mit der richtigen Anreiz schaffen.
Ja, oder es braucht, ich denke immer wieder, es sind Geschichten, die man erzählt, oder mit was für Bildern, als man an die Menschen angeht, oder an Menschen angeht. Ich sehe, wir kommen langsam gegen das Ende von unserem Gespräch, und ich möchte dich noch zum Schluss fragen, EFAS steht am nächsten Sonntag zur Abstimmung, aber das Gesundheitswesen wird uns weiter beschäftigen. Was sollen wir im Kopf behalten? Was soll uns irgendwo vielleicht auch eine Leitfrage sein, die wir für uns können beantworten können oder die wir uns immer wieder sollen stellen?
Ja, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass unser Gesundheitswesen ja aus einem Grund immer teurer wird und wir auch mehr Prämien zahlen. Und der Grund ist wirklich, dass wir auch ein solidarisches System haben im Sinne von, jeder hat eigentlich Zugang zur Spitzenmedizin. Das ist das Grundprinzip in unserem System. Und das ist eben der medizinische Fortschritt. Und ich glaube, über den werden wir uns nicht beklagen, weil wenn wir das würden wollen, zurückbinden, dann würde das auch heissen, dass die medizinische Versorgungsqualität leidet. Also ich glaube, dort müssen wir uns, wenn wir das nächste Mal die Faust im Sack machen, dann mal überlegen, hey, wir können da sehr viel über für unser Geld. Ich meine, der unschöne Teil ist ja wirklich, dass zum Teil Unnötiges gemacht wird, weil eben das sich auch finanziell lohnt. Und ich glaube, dort müssen wir in Zukunft ansetzen. Ob das jetzt einheitlich finanziert wird oder nicht, unsere Spitalrechnungen und unsere Arztrechnung, das spielt weniger eine Rolle, glaube ich. Gleichwohl möchte ich sagen, ich wage mich jetzt schnell raus, aber ich habe gleichwohl Ja gesagt, das sage ich jetzt offen, und zwar eigentlich nur aus einem sozialpolitischen Gedanken raus, nämlich, ich glaube, es ist fairer im System, wenn eben für die ambulanten Kosten, die mit Abstand der grösste Kostenblock sind in der Grundversicherung, eben auch Steuergeld aufgewendet wird. Und Steuergeld heisst ja, dass wir dort Progression drin haben, also reichere Haushalte zahlen mehr. Und Kopfprämien, die wir sonst haben in der Grundversicherung, die sind natürlich sehr, sehr unfair oder regressiv, oder? Weil da zahlen eigentlich Mittelständler zahlen ja gleich viel wie jemand, der sehr, sehr viel verdient. Und ich glaube, das würde einfach helfen, das System vor allem fairer zu machen. Ich glaube, es macht es nicht mal viel effizienter. Das ist eigentlich das, was eben versprochen wird.
Das ist doch eine gute Frage an uns. Was heisst für uns Fairness und wie bringen wir Fairness stärker in ein gesellschaftliches System hinein? Tobias Müller, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen zu so vielfältigen Fragen rum. Einmal mehr um eine gesundheitspolitische Vorlage vom nächsten Sonntag. Herzlichen Dank für das, was du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Danke auch Ihnen allen fürs Zuhören heute Abend. Danke für die Handzeichen, die ich sehe und die kommen. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch und dort geht es um eine neue Reihe zum Thema Wohlstand ohne Wirtschaftswachstum, Fragezeichen. Und ich rede in einer Woche am 27. November vom 6:30 und wir machen dann ein bisschen länger, nämlich bis am 6:45 mit dem Thomas Schanz. Er ist Leiter von der Geschäftsstelle Econgut oder Gemeinwohlökonomie über «Ist eigentlich eine Wirtschaft ohne Wachstum möglich?». Wenn Sie Lust haben und Interesse haben, dabei zu sein, freut mich das, sonst können Sie es gerne weiterempfehlen. Und wir haben es auch heute wieder einmal gemerkt im Zusammenhang mit der Gesundheitspolitik. Es geht uns da wirklich wie am Sokrates, der eben auch immer gesagt hat, wir haben gut miteinander diskutiert, die Antworten haben wir lange nicht alle gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.
Ethik 22. Aha!